Triggerwarnung. Bei dieser Podcast-Folge wird über Drogen und Sucht gesprochen. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall sein sollte. Hilfe erhält man an örtlichen Beratungsstellen, aber auch bei der bundesweiten Sucht- und Drogenhotline unter der Nummer 01806 313031.
Hallo und willkommen zu einem neuen Podcast von mir. Ich bin Benice und heute unserer Drogenreihe habe ich einen Podcast für euch. Und heute spreche ich mit dem Norbert, der in einer Suchtprävention arbeitet. Aber kannst du mir sagen, was du genau machst?
Ich bemühe mich. Der Bereich der Suchtprävention ist wie manche andere eben auch ein bisschen kompliziert. Die Grundidee der Suchtprävention ist, dazu beizutragen, dass Menschen nicht suchtkrank werden. Und warum sollte man das nicht tun, also nicht suchtkrank werden? Für mich aus ganz vielen sehr logischen Gründen. Schlicht und ergreifend, wenn man einmal suchtkrank ist, egal von welcher Sucht man betroffen ist, also egal, ob es um illegale Drogen oder Alkohol oder Medikamentenabhängigkeit geht, der Weg daraus ist unglaublich schwer. Und ist ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig erfolgreich wie viele anderen Therapien, die man so kennt aus dem medizinischen Bereich. Und deswegen ist es für mich ganz wichtig, dass man von vornherein aufpasst, gar nicht erst dahin zu kommen. Das hat so ein bisschen was auch mit meinem beruflichen Werdegang zu tun. Also warum bin ich zur Suchtprävention gekommen? Das, wie gesagt, liegt so ein bisschen daran, ich habe in der Bewährungshilfe gearbeitet, ich habe im Knast gearbeitet und ich habe in der Drogentherapie gearbeitet. Und genau da habe ich eben gemerkt, wie schwer das ist, wenn man einmal suchtkrank ist. Und viele der Menschen, die dort quasi betreut werden, sind eben suchtkrank, dass der Weg da unglaublich schwer raus ist. Also meine Botschaft, gar nicht erst reinkommen.
Und für die Leute, die nicht wissen, was überhaupt Sucht ist, kannst du uns erklären, was Sucht überhaupt ist?
Auch das ist natürlich nicht so einfach. Es gibt viele verschiedene Suchtformen, also stoffspezifische, also Alkohol, Medikamente. Und dann gibt es stoffunspezifische, wie das Gamen beispielsweise oder die Glücksspielsucht. Also da heißt im Endeffekt, gibt es einige Faktoren, woran man das messen kann. Im Grunde genommen geht es aber immer darum, dass man mit seinem Verhalten nicht mehr aufhören kann. Also quasi alles relativ exzessiv betreibt, beim Trinken oder beim Kiffen oder wobei auch immer, keine Grenze mehr findet und das nicht mehr so steuern kann, wie man das eigentlich gerne für sich möchte, sondern die Droge steuert mich und nicht ich die Droge. Und das ist genau das Grundproblem. Ich habe die Macht über mich verloren. Also mein Aufgabenfeld fängt tatsächlich im Kita-Bereich an, mittlerweile auch schon frühe Hilfen, also ganz früh, und geht ganz weit bis zum Thema Sucht im Alter. Also die Spanne ist enorm und wir reden eben in der Suchtprävention selten mit einzelnen Menschen. Das ist dann meistens schon der Bereich, wo man das, in der Prävention würde ich sagen, indiziert nennt. Also ist eigentlich Beratungssache schon, wo man dann sagt, ist nicht mehr wirklich etwas für die Prävention. Und in der Vorbeugung, in der Prävention, spricht man eher mit der Allgemeinheit, universelle Prävention, dass man versucht, die ganzen Menschen zu informieren, wo denn Gefahren lauern und sie zu befähigen, mit bestimmten Risiken umzugehen. Oder nochmal ein bisschen genauer hinguckt und so sagt, wo sind Menschengruppen, die ein höheres Maß an Gefährdungen haben, und mit denen arbeite ich speziell. Das heißt dann bei uns selektive Prävention, also man unterscheidet dann so ein bisschen. Mhm. Aber das findet selten in Einzelkontakten statt, sondern häufig eben in Gruppenkontakten.
Ich hätte da noch eine Frage an dich. Du hast ja schon zu Beginn erzählt, dass ihr das alles in Gruppen macht. Warum entscheidet sich die Suchtprävention, welche Workshops in Gruppen zu machen und nicht einzeln für einzelne Beratung?
Es gibt ja beides. Für einzelne Menschen gibt es eben die Beratungsmöglichkeiten. Da sitzt man im geschützten Raum, da ist man anonym und man kann dann kostenlos über die Dinge auch reden, die wichtig sind. Und da hat man auch entsprechend Zeit für. In der Prävention ist es eher so, dass man guckt, wie kann ich auch mehr Menschen erreichen. Und da ist eben so das Arbeiten in Gruppen einfacher. Wir haben beispielsweise letzte Woche, um es mal zu verdeutlichen, auch wie wir arbeiten, einen Parcours in einer Gesamtschule gemacht. Da haben wir den ganzen Jahrgang quasi hintereinander gehabt und haben dann einzelne Themen sehr intensiv mit den Klassen bearbeiten können. Wir haben in diesem Parcours, gab es 5 Stationen, also eine Klasse wurde dann schon wieder aufgeteilt in 5 Gruppen. Und in diesen 5 Gruppen haben wir sehr intensiv miteinander gearbeitet und diese Stationen haben die Einzelnen gewechselt dann. Und da geht es um ganz unterschiedliche Themen, die alle was mit dem mit Alkohol zu tun haben. Da geht es um den Rausch, wie fühlt sich ein Rausch an, was sind da die Vor- und Nachteile, also das mit dem Kontrollverlust, dass man das beispielsweise erlebt, wie geht es beim Flirten, Kontakt aufnehmen mit Menschen des gleichen oder so anderen Geschlechts, um jemanden kennenzulernen, welche Rolle spielt der Alkohol, welche Auswirkungen hat der Alkohol auf den Körper, welche gesetzlichen Vorgaben gibt es da, aber alles sehr altersspezifisch und genau auf diese Altersgruppe zugeschnitten. Und dann gehen die Jugendlichen da durch, sind 90 Minuten hochkonzentriert, haben richtig Spaß und geben danach, das ist ja in der Schule relativ selten der Fall, sagen, das war toll, das hat Spaß gemacht. Ja. Und so sollte das sein, dass die Jugendlichen auch motiviert daraus gehen. Also wenn ich immer nur hingebe, für Zeigefinger hoch, lass die Finger vom Alkohol, lass die Finger vom Kiffen, dann wird das eine entsprechend langweilige Geschichte und kein Mensch wird mir zuhören wollen.
Also spielerisches Lernen.
Genau. So kann man sagen. Und immer so ein bisschen auf die jeweilige Altersgruppe abgehoben und auf das jeweilige Thema abgehoben. Also manchmal macht man nur Einheiten zum Thema Cannabis, aber das macht man dann nicht mit Jüngeren. Ich mache das dann tatsächlich eher vorwiegend mit den höheren Schulklassen, gehe da gerne mal in Kollegschulen rein, um da dann mit jungen Erwachsenen auch drüber zu reden, weil die im Regelfall schon relativ häufig auch Erfahrungen mit dem Kiffen haben und dann kann man auch mit denen darüber reden und die kritische Einstellung ein bisschen unterstützen.
Sie haben ja gesagt, dass es verschiedene Suchten gibt. Gibt es da auch verschiedene Suchtpräventionen oder Institute, die sich auf eine spezifische Sucht beziehen oder halt nochmals genau beschäftigen?
In der Tat ist es so, dass man bei der Suchtprävention immer genau hinguckt, wie macht man das und wie ist es am wirksamsten. Also man macht das nicht einfach so, weil man denkt, macht Spaß oder ist sinnvoll, sondern im Grunde genommen gibt es dafür auch wissenschaftliche Studien, die sagen, wo es am sinnvollsten ist und wie man es auch am sinnvollsten machen kann. Also es gibt einen wissenschaftlichen Hintergrund dafür und weil wenn wir über Drogen reden, rede ich ganz häufig über legale Drogen, andere Menschen über illegale Drogen. Für mich deswegen ein großer Unterschied, weil die größten Probleme in der Tat von den legalen Drogen ausgehen. Es gibt weit mehr Alkoholabhängige oder Medikamentenabhängige oder Raucher als Menschen, die von illegalen Drogen wie Heroin oder Kokain oder so etwas abhängig sind. Also weit mehr. Und die Zahlen sind so exorbitant unterschiedlich, dass das Sinn macht, sich viel mehr um den legalen Bereich zu kümmern. Klammer auf, natürlich muss man sich auch um den illegalen Bereich kümmern. So, das gehört eben auch dazu. Aber mir ist das wichtig, das auch nochmal deutlich zu sagen, dass eben, wenn man über Drogen redet, die meisten reden dann immer über illegale Drogen. Und ich rede, wenn ich von Drogen rede, sowohl von illegalen, aber vor allen Dingen auch von legalen Drogen.
Also ja, wie Sie schon gesagt haben, legalen Drogen wie zum Beispiel Alkohol, Rauchen und Medikamente. Wie viel, können Sie uns vielleicht so eine Nummer geben, so eine Prozentzahl, wie viele Menschen eigentlich an so welchen Suchten, legalen Suchten leiden?
Also ich sage mal einfach als Beispiel, da gibt es natürlich auch in unterschiedliche Zahlen, die da so manchmal durch die Medien getrieben werden, aber es gibt so ungefähr 1,6, 1,7 Millionen Menschen, die von Alkohol abhängig sind.
Echt?
Und demgegenüber sind es nur, in Anführungszeichen, 150.000 Menschen ungefähr, die von illegalen Drogen abhängig sind. Klammer auf, Cannabis wird da an dieser Stelle interessanterweise nicht so gezählt. Da könnte nochmal um die 400.000 dazukommen, die von Cannabis nochmal abhängig werden. Aber im Grunde genommen zeigt das, der eine riesengroße Diskrepanz zwischen den illegalen und den legalen Drogen. Also zur Alkoholabhängigkeit kommen ja noch dazu 1,3, 1,4 Millionen Menschen, die von Medikamenten abhängig sind, ungefähr 10, 12 Millionen Menschen, die Raucher sind und so weiter und so fort. Also es sind ungemein hohe Zahlen, die von den ganzen legalen Drogen abhängig sind. Und Mitleiden, das ist mir auch nochmal ganz wichtig, ist eben, man denkt immer nur an den Betroffenen, oder auch häufig denkt man nur an den Betroffenen, an den Alkoholkranken oder die medikamentenabhängige Frau. Man sieht auch an der Stelle, es gibt so geschlechtsspezifische Unterschiede. Aber wenn in einer Familie ein Mensch suchtkrank ist, leidet immer die gesamte Familie exorbitant darunter. Und das heißt, hinter jedem Betroffenen stehen mindestens 2 bis 3 andere Mitbetroffene. Wenn einer der Elternteile betroffen ist, weil da häufig hintersteckt, das sind die Menschen, die einem am liebsten sind, die am wichtigsten für einen sind, und die sollen den Jugendlichen oder das Kind betreuen, können das aber auch häufig gar nicht mehr. Und dann rutschen Kinder und Jugendliche in die Position des Erwachsenen und müssen dafür Sorge tragen, zum Beispiel, dass der Haushalt rollt, dass die Wäsche gewaschen wird, dass Essen auf den Tisch kommt, dass eingekauft wird und was auch immer. Wenn das Menschen, die alkoholkrank oder suchtkrank sind, nicht mehr können, machen das Kinder und Jugendliche. Damit sind sie erstens heillos überfordert, zweitens mit diesen Sorgen, die man sich um die nächsten Verwandten machen kann, traut man sich auch nicht, sich an andere zu wenden. Also ich traue mich nicht, mit meiner besten Freundin oder meinem besten Freund darüber zu reden, dass meine Vater oder meine Mutter so krank sind. Und das heißt, das macht auch wieder was mit mir als jungen Menschen. Ich leide da enorm drunter und kann mich noch nicht mal bei meiner besten Freundin oder meinem besten Freund entlasten. Und das heißt, diese jungen Menschen sind ganz häufig so betroffen, dass sie ein ganz hohes Risiko haben, selbst einmal eine psychische Erkrankung zu bekommen. Das Risiko ist 6 bis 7 Mal höher als bei der
Durchschnitt. 6 bis 7 Mal höher.
Ja. Also das ist mehr auch gerade um die Kinder muss man sich dann auch nochmal extra bemühen. Man denkt dann, wie gesagt, immer nur häufig nur an die suchtkranken Menschen. Und ich finde es ungemein wichtig, wenn man immer auch bei den Suchtkranken auch guckt, haben die Familie, wie kann man diese Familie unterstützen, Kinder und Jugendliche.
Können Sie uns dann oder können Sie mir dann so sagen, was man dazu tun kann für Leute, die in unserem engen Umfeld, die jetzt unter einer Sucht leiden? Was kann man da tun? Und mit welchem Vorgehen kann man einem Menschen zugehen, damit sie vielleicht auch zu einer Suchtprävention oder halt auch in eine, wie heißt das nochmal?
Eine Beratungsstelle.
Beratungsstelle, ja, danke schön, eine Beratungsstelle gehen kann.
Ja, das ist so ein bisschen nämlich gleich die Frage, weil da wirkt Suchtprävention schon nicht mehr. Also bei den betroffenen Eltern, die müssen definitiv in eine Beratung und wahrscheinlich auch möglicherweise in eine Therapie im Anschluss. Für die Jugendlichen würden andere Angebote helfen. Aber was mir ganz wichtig ist, wenn jemand suchtkrank ist, kann ein Außenstehender den Menschen im Regelfall nicht trockenlegen oder von seiner Sucht befreien, sondern das muss der Mensch im Regelfall selbst tun. Man kann ihm aber dabei unterstützen. Mir ist ganz wichtig, wenn es um Kinder und Jugendliche geht und die betroffene Eltern haben, dass die sich selbst Hilfe holen. Also eine Tante ansprechen, Onkel ansprechen, einen Menschen, zu dem man viel Vertrauen hat, einfach Kontakt aufzunehmen und zu sagen, boah, mach mir Sorgen um meine Eltern. Diese Entlastung ist für junge Menschen total wichtig. Wenn das im Familien-, im Freundeskreis gar nicht geht, dann sind auch da Jugendberatungsstellen oder auch Suchtberatungsstellen total hilfreiche Ansprechpartner. Da kann man Hilfe sich holen und das kostet auch nichts. Da braucht man einfach nur anrufen und einen Termin machen und das ist total hilfreich. Was mir aber auch ganz wichtig ist bei dem Thema auch wenn man weiß, man kann einem unmittelbar Betroffenen nicht helfen. Also ich als Freund kann einem besseren Freund vielleicht möglicherweise keine Hilfestellung geben. Hilft es dann nicht wegzugucken, sondern hinzugucken. Und den Menschen tatsächlich zu konfrontieren und zu sagen, du, ich mache mir Sorgen um dich. Ich sehe, dass du das und das tust und das besorgt mich. Damit sende ich eine ganz wichtige Botschaft. Und diese Botschaft motiviert den anderen vielleicht, über sein eigenes Verhalten nachzudenken und sich selbst Hilfe zu holen. Wie gesagt, so kleine Therapeuten sind wir alle nicht an dieser Stelle. Und es ist wirklich wichtig zu wissen, dass die suchtkranken Menschen ganz, ganz viel selbst dazu beitragen müssen, ihre Sucht abzulegen oder einen Umgang damit zu finden.
Als letztes wollte ich noch mal fragen, was kannst du denn unseren ZuhörerInnen dann mitgeben, damit sie vielleicht genau noch mal zwei- oder dreimal nachdenken, ob sie den nächsten Joint wollen oder nicht?
Also ich würde mir wünschen, dass die Menschen möglichst genussfähig sind, weil wie gesagt, wenn sie genussfähig sind, dann werden sie auch ihre Grenzen achten und auch verzichten. Und ich würde mir wünschen, dass wir möglichst viel Spaß im Leben haben und den so haben, dass wir eben nicht unbedingt Suchtmittel dafür brauchen, sondern einfach so richtig nett miteinander umgehen. Das fände ich super. Aber dieses nett miteinander umgehen, glaube ich, das ist schon sowieso so eine gesellschaftliche Aufgabe, die wir haben. Ja. Und das fände ich, also so ein bisschen, bedeutet aber immer auch, dass ich ehrlich sein muss zu mir. Und welche Bedürfnisse habe ich wirklich? So, das nennen wir dann, wir Profis sagen dann Reflexionsfähigkeit dazu. Das würde ich mir wünschen, dass das möglichst viele Menschen haben. Und dann wird es auch ein schönes Leben, wo ich ehrlich bin und auch hoffentlich irgendwann mal glücklich und zufrieden leben kann.
Also was ich mitnehmen kann oder vielleicht auch die ZuhörerInnen, ist, dass jetzt zum Beispiel Alkohol und Rauchen und andere Sachen halt per se jetzt nicht schlimm sind, aber man sollte darauf achten, wie viel man zu sich nimmt und halt seinen Körper zuhören und sich selbst auch zuhören und sehen, was kann man machen oder was können wir besser machen.
Also ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ich heute auch hier sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.